NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Annette Wieners. Schönen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Der Bundesgesundheitsminister will die Impfung gegen Masern zur Pflicht machen. Dazu gibt's auch unseren Kommentar. Außerdem gucken wir in den Nahen Osten, wo sich die Gewalt aufschaukelt. Wir verfolgen die Krönungszeremonie in Thailand. Und am Ende der Sendung haben wir den Sport vom Sonntag. Masern sind heutzutage keine harmlose Kinderkrankheit mehr, sondern Masern können tödlich verlaufen oder eine folgenschwere Gehirnhautentzündung nach sich ziehen. Eigentlich sollte der Erreger inzwischen nahezu ausgerottet sein, aber der Impfschutz greift einfach nicht flächendeckend. Weltweit, auch in Deutschland, nimmt die Zahl der Infektionen zu. Bundesgesundheitsminister Spahn will jetzt Konsequenzen ziehen, die Impfung gegen Masern zur Pflicht machen und bei Verstößen Geldstrafen verhängen. Kilian Pfeffer mit Einzelheiten.
Viele sind dafür. Für die von Bundesgesundheitsminister Spahn geplante Impfpflicht ab März 2020. Die Bundesärztekammer zum Beispiel. Deren Präsident Frank-Ulrich Montgomery sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sei ein wichtiger Schritt zur richtigen Zeit. Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte lobt den Vorstoß des Gesundheitsministers. In der SPD gehen die Meinungen auseinander. SPD-Chefin Nahles hat Zustimmung signalisiert. Der Süddeutschen Zeitung sagte Nahles, es sei gut, dass Jens Spahn zügig handle und dass die Bundesregierung schnell ein Gesetz beschließen wolle. Schon SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hatte davor gesagt, der Gesetzentwurf von Spahn sei eine gute Diskussionsgrundlage. Andere in der SPD sind aber deutlich distanzierter, so wie Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann. Reimann findet, dass eine Impfpflicht stark in das verfassungsrechtlich geschützte persönliche Selbstbestimmungsrecht auf körperliche Unversehrtheit eingreife und einer besonderen Rechtfertigung bedürfe. Die, findet Gesundheitsminister Spahn, ist allerdings gegeben. Im Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es wörtlich, die bisher freiwilligen Maßnahmen zur Stärkung der Impfbereitschaft greifen nicht durch. Wenn ein Kind nicht geimpft ist, soll es deswegen künftig die Kita nicht mehr besuchen dürfen. Eltern von ungeimpften Schulkindern drohen 2.500 Euro Geldstrafe. Auch Erzieher, Lehrer und das Personal in den Einrichtungen müssen geimpft sein. Das ist eine ganz große Keule, sagt Cordula Schulz-Asche, Gesundheitsexpertin der Grünen. Die Grünen sind zwar durchaus dafür, dass die Impfquote deutlich erhöht wird, das sei ein Akt gesellschaftlicher Solidarität, so Schulz-Asche. Man schütze sich schließlich nicht nur selbst, sondern auch andere. Die Frage sei aber, wie man das erreiche. Mehr Aufklärung sei deutlich besser. Schulz-Asche zitiert das Robert-Koch-Institut. Das sage auch, dass sich zu viel Zwang kontraproduktiv auswirken könne. Für die FDP ist die Impfpflicht nur das letzte Mittel. Bevor es drakonische Strafen gebe, so formuliert es der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer, müsse eine Offensive zur Aufklärung stattfinden. Theurer schlägt vor, dass sich zum Beispiel prominente Fußballspieler öffentlich für das Impfen aussprechen sollten und nennt als Vorbild Elvis Presley. Nachdem der Sänger in den 50ern für die Impfung gegen Kinderlähmung geworben habe, sei die Impfquote gewaltig angestiegen. Von vorher 10 auf dann über 80%.
Eltern, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen, gefährden ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Kinder. Wenn sie zum Impfen gezwungen werden, soll es zu ihrem eigenen Schutz sein. Aber darf der Staat so weit in das Selbstbestimmungsrecht der Bürger eingreifen? David Zions kommentiert.
Es ist eines der sensibelsten Themen überhaupt, das sich Jens Spahn hier vorgenommen hat. Schließlich geht es um die Gesundheit von Kindern und darum, ob der Staat oder die Eltern darüber bestimmen dürfen. Mit der Impfpflicht wählt der Bundesgesundheitsminister einen schwierigen Weg, aber den richtigen. Denn die wissenschaftlichen Fakten sprechen für sich. Masernimpfungen sind sinnvoll. Sie können helfen, die Krankheit endgültig auszurotten. Die Risiken dieser Erkrankung sind weitaus größer als mögliche Risiken durch eine Impfung. Da stimmen auch viele zu, die eine Impfpflicht kritisch sehen. Ihr Argument ist häufig der Eingriff in die persönliche Freiheit. Nur wenn es wirklich notwendig ist, sollte der Staat sich über den Willen der Eltern hinwegsetzen. Hier ist es notwendig. Denn es geht um die Gesundheit aller Kinder in Deutschland. Sie sind die Leidtragenden, wenn einige ihrer Freundinnen im Kindergarten oder ihre Mitschüler nicht ausreichend geimpft sind. Ihnen gegenüber hat der Staat eine Verantwortung, die er wahrnehmen muss. Dass einige Impfgegner hier sehr emotional werden, ist verständlich. Sie sind nicht aus böser Absicht gegen die Impfung, sondern weil sie ihre Kinder lieben und ihre Gesundheit nicht gefährden wollen. Häufig sind diese Eltern durch Desinformation beeinflusst, beispielsweise durch eine zigfach widerlegte Studie, die einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus herstellt. Die radikalsten dieser Eltern werden sich wohl weiter weigern, ihre Kinder impfen zu lassen, trotz aller Drohungen des Staates. Doch bei vielen anderen könnten die Sanktionen wirken. Einige unentschlossene Eltern werden sich möglicherweise von drohenden Geldbußen einschüchtern lassen. Für andere gilt das geplante Gesetz als besonders eindringliche Erinnerung an die notwendige zweite Impfung ihrer Kinder. Dass die Impfpflicht auch für Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer und Erzieher gilt, ist ein weiterer wichtiger Beitrag im Kampf gegen Masern. Diese Schritte müssen begleitet werden von Aufklärungskampagnen. Außerdem muss es einfach und unkompliziert sein, seine Kinder impfen zu lassen. Die medizinische Versorgung muss überall im Land gut sein. Gruppenimpfungen in Kindergärten und Schulen könnten ein weiteres Mittel sein, damit die Masern in Deutschland hoffentlich bald Geschichte sind.
David Zajons kommentierte die Pläne für eine Impfpflicht gegen Masern im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Gesundheitsminister Spahn hat noch ein zweites Thema auf der Agenda, das für Diskussionen sorgt, die Organspende, die er neu regeln will. Anfang April hatte Spahn gemeinsam mit fraktionsübergreifenden Unterstützern einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem jeder volljährige Deutsche automatisch ein Organspender wäre, es sei denn, er würde widersprechen. Aber dieses Vorhaben hat zahlreiche Gegner und morgen wollen wohl einige Parlamentarier ein Gegenmodell vorstellen. Bettina Nutz aus Berlin.
Es soll eine selbstbestimmte Entscheidung sein, das ist der Parlamentariergruppe um die grüne Parteichefin Annalena Baerbock besonders wichtig. Menschen sollen sich regelmäßig mit dem Thema Organspende beschäftigen und gut informiert diese selbstbestimmte Entscheidung treffen. Regelmäßig könnte das alle 10 Jahre sein, wenn jemand seinen Personalausweis im Amt beantragt. So sieht es der Gesetzentwurf von Baerbock und weiteren Bundestagskollegen von Union, Linken, SPD und FDP vor. Auch Hausärzte sollen ihre Patienten regelmäßig beraten. Die Erklärung zur Organspende würde dann in ein Online-Register eingetragen. Die Grünen-Politikerin Baerbock hält den Gesetzentwurf für grundgesetzschonender, wie sie wörtlich dem ARD-Hauptstadtstudio sagt. Die Widerspruchslösung, die Gesundheitsminister Spahn will, sei dagegen ein tiefer Eingriff in die Grundrechte. Wie die Entscheidungslösung im Einzelnen aussieht, hat die Baerbock-Gruppe bereits öffentlich gemacht. Der endgültige Gesetzentwurf jetzt soll nur in ein paar Punkten leicht geändert oder konkret kritisiert worden sein, wie das ARD-Hauptstadtstudio erfahren hat. Anders als in einigen Medien berichtet, gilt das offenbar bei den Beratungsmodalitäten durch die Hausärzte oder auch für die Eintragungen ins Online-Register bei den Bürgerämtern. Der Bundestag will über die beiden und vielleicht noch weitere Reformentwürfe wohl im Herbst entscheiden, in jedem Fall aber ohne Fraktionszwang.
Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen sind heute mindestens 8 Menschen getötet worden. Und die Gewalt nimmt weiter zu. Militante Palästinenser feuern Raketen auf israelisches Gebiet und der israelische Ministerpräsident hat seinerseits die Armee zu massiven Angriffen aufgefordert. Tim Aßmann berichtet aus Tel Aviv.
Nur wenige Stunden konnten die Menschen auf der israelischen Seite der Gazagrenze am Vormittag durchatmen. Dann heulten die Luftschutzsirenen wieder. Ganze Salven von Raketen wurden am Nachmittag aus dem Gazastreifen abgefeuert, auch auf größere Städte wie Aschdod und Beersheba. In Aschkelon, nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt, schlug eine Rakete auf einem Fabrikgelände ein. 2 Arbeiter, die es nicht schnell genug in den Bunker geschafft hatten, starben. In der vergangenen Nacht war bereits ein Israeli tödlich verletzt worden, als eine Rakete sein Haus traf. In Aschkelon wurde auch ein Krankenhaus durch Raketensplitter beschädigt. Vor allem in den Ortschaften nahe der rund 60 Kilometer langen Gaza-Grenze leben die Menschen in ständiger Angst und viele wünschen sich ein hartes Vorgehen der Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu gegen die Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen. Hunderte Raketen wurden innerhalb von 1,5 Tagen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Es ist der stärkste Beschuss seit Ende des Gazakrieges 2014. Die israelische Armee reagierte mit Angriffen auf Ziele in dem Küstenstreifen. Unter anderem wurden nach Armeeangaben unterirdische Werkstätten für Raketen bombardiert. Militärsprecher Ronen Manelis. Wir zielen zum einen auf Infrastruktur für Anschläge. Darunter war auch ein Angriffstunnel, den die Hamas in israelisches Gebiet gegraben hatte und den wir seit Monaten im Blick hatten. Zum anderen haben wir mehrere Privathäuser angegriffen, in denen Waffen gelagert waren. Die israelische Luftwaffe bombardierte unter anderem ein Auto und tötete dabei ein hochrangiges Mitglied des militärischen Arms der Hamas. Die israelische Armee teilte mit, der Mann sei für die Finanzierung von Terroranschlägen verantwortlich und habe Geld aus dem Iran zu den bewaffneten Gruppen im Gazastreifen geschleust. Israels Regierungschef Netanyahu kündigte eine Fortsetzung der Angriffe an. Heute Morgen habe ich die Armee angewiesen, mit massiven Schlägen gegen die Terroristen im Gazastreifen vorzugehen. Ich habe auch angeordnet, die Einheiten in der Region durch Panzer, Artillerie und Infanterie zu verstärken. Die Hamas ist für die eigenen Aktionen und für die des islamischen Dschihad verantwortlich und wird einen sehr hohen Preis zahlen. Ein Ende der Eskalation ist derzeit nicht in Sicht. Auch am späten Nachmittag wurde wieder Raketenalarm ausgelöst. Die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Die aktuelle Eskalation könnte auch Auswirkungen auf das Finale des Eurovision Song Contest haben, das am übernächsten Wochenende in Tel Aviv stattfinden soll.
Die britische Premierministerin May geht auf die Opposition zu. Sie will eine breite Allianz schaffen, um den Brexit doch noch durchziehen zu können. Mays eigenen Leuten, den Tories, gefällt es allerdings gar nicht, einen Kompromiss mit der Labour-Opposition zu suchen. Bloß die Kommunalwahlen haben gezeigt, dass die Menschen in Großbritannien den bisherigen Kurs der Regierung nicht mehr mittragen wollen. Jens-Peter Marquardt.
Die Konservativen haben mehr als 1300 Sitze in den Gemeinde- und Stadträten verloren. Die Konsequenz, die Theresa May aus diesem Desaster für ihre Partei zieht, lautet: Wir müssen jetzt gemeinsam mit der Labour Party den Brexit über die Bühne bringen. In einem Beitrag für die Mail on Sunday forderte die Premierministerin Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf, die Meinungsverschiedenheiten beiseite zu legen und sich mit ihr auf einen Brexit-Deal zu einigen. Die Vorsitzende der schottischen Konservativen Ruth Davidson unterstützte in der BBC diesen Appell.
We need to get Brexit done, we need to get it sorted and we need to allow the country to move on.
Wir müssen den Brexit jetzt hinkriegen, damit das Land vorankommt, so Davidson. Die Unterhändler beider Parteien treffen sich am Dienstag wieder. Die Premierministerin hofft dann auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen. Die Chefin der schottischen Konservativen stößt ins gleiche Horn. Man müsse jetzt ein Abkommen erreichen, das eine Mehrheit im Unterhaus finde, so Davidson.
We need to start walking ourselves back to an agreement where we can get the majority of people in the House of Commons on board.
Doch so weit ist es noch lange nicht. Zwar hat auch Labour bei den Kommunalwahlen verloren, doch gewonnen haben vor allem Liberaldemokraten und Grüne, die den Austritt Großbritanniens aus der EU verhindern wollen. Auch die meisten Labour-Mitglieder sind gegen den Brexit. Und das Angebot der Konservativen, über das die Sunday Times berichtet, ist überhaupt nicht nach dem Geschmack der Oppositionspartei. Eine Zollunion mit der EU befristet bis zur nächsten Unterhauswahl geht gar nicht, sagt Schattenschatzkanzler John McDonnell. Wir wollen eine Zollunion, aber wir wollen eine dauerhafte Zollunion. Wir haben ja inzwischen die Konservativen als Partei der Wirtschaft abgelöst. Die Wirtschaft will Sicherheit, nicht nur für ein paar Monate, sondern dauerhaft. Und das wollen wir auch.
Not for a few months, not just up to an election. They want it permanently, and that's what we want.
Labour fürchtet auch, dass Mays Nachfolger jedes jetzt erreichte Abkommen wieder einkassiert. Die Tage der Premierministerin sind gezählt und der Widerstand in ihrer Fraktion gegen einen Kompromiss mit Labour ist groß. Ob er der Premierministerin vertraue, wurde Labours Schattenschatzkanzler deshalb gefragt. Die klare Antwort McDonalds: Nein.
No.
Die Hoffnungen auf einen Brexit-Kompromiss sind damit also eher gering.
Nordkorea hat wieder Raketen getestet und die Aufregung ist groß. Denn eigentlich wird ja international über eine atomare Abrüstung Nordkoreas verhandelt. Man wartet auf ein entsprechendes Entgegenkommen Nordkoreas. Aber Machthaber Kim zieht offenbar Konsequenzen aus dem gescheiterten Treffen mit US-Präsident Trump Anfang des Jahres. Das Treffen war abgebrochen worden und Trump hatte die Sanktionen gegen Nordkorea nicht gelockert. Also demonstrierte Kim an diesem Wochenende militärische Stärke. Katrin Erdmann.
Nach den jüngsten Erkenntnissen des südkoreanischen Militärs hat es sich bei den Kurzbahngeschossen um taktische Lenkwaffen und mehrere Raketenwerfer gehandelt. Sie könnten aus einer Raketenabwehrbatterie abgesetzt worden sein. Nordkorea hatte diese gestern Morgen kurz hintereinander von einer Insel vor der Ostküste bei Wonsan in Richtung Meer abgefeuert. Nicht festgelegt hat sich Südkorea bislang, ob es sich bei den Waffentests um ballistische Raketen handelt. Damit sind meist Boden-Boden-Raketen gemeint, die auch einen atomaren Sprengkopf befördern können. Nordkoreas Staatsmedien haben inzwischen mehrere Waffentests, darunter von Lenkwaffen und Raketenwerfern, bekannt gegeben. Ziel der militärischen Übungen sei es unter anderem gewesen, ihre Treffsicherheit und Performance zu testen. Machthaber Kim Jong-un, den die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit einem Fernglas in der Hand zeigt, soll seine Mitarbeiter anschließend als Meisterschützen gelobt haben, die auf jede Situation vorbereitet seien. Südkorea forderte Kim Jong-un auf, derartige Provokationen zu unterlassen und warf dem Norden vor, damit gegen ein Abkommen aus dem vergangenen September verstoßen zu haben. Die USA reagierten bisher zurückhaltend.
Nach dem Tropensturm über Ostindien sind Hunderttausende Menschen obdachlos. Der Sturm war am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern übers Land gefegt. Man hatte ihn seit Tagen kommen sehen und 1 Million Menschen vorher in Sicherheit gebracht. Aber jetzt sind nach dem Sturm 10.000 Rettungskräfte im Einsatz und müssen erkennen, dass die Situation nur schwer in den Griff zu bekommen ist. Silke Dietrich berichtet aus Neu-Delhi.
Obwohl sich die indischen Behörden gut auf den Sturm vorbereitet hatten, haben auch heute noch Millionen Inder weder sauberes Trinkwasser noch Strom. Der Sturm hat Dächer von Häusern gerissen, Bäume umgeworfen und sowohl Strom als auch Telefonleitungen zerstört. Viele Orte stehen komplett unter Wasser. Mehr als 60.000 Rettungskräfte versuchen, die Menschen mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Allerdings könnten auch jetzt noch viele Straßen nicht benutzt werden, weil sie mit Geröll übersät seien. Tage zuvor hatten die indischen Behörden veranlasst, dass mehr als 1 Million Menschen in sichere Unterkünfte gebracht wurden. Das habe vielen Inderinnen und Indern das Leben gerettet. Auch in Bangladesch hatten viele Menschen zuvor ihre Häuser verlassen. Der Wirbelsturm hatte sich allerdings schon ziemlich abgeschwächt, als er dort ankam. Dennoch sind auch in Bangladesch mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere wurden verletzt. Dort seien rund 1.000 Häuser durch den Sturm beschädigt worden. Dabei hat die Saison für Zyklone in Südasien gerade erst begonnen.
Papst Franziskus ist nach Südosteuropa gereist. Er will Bulgarien und Nordmazedonien besuchen. Beide Länder sind mehrheitlich orthodox geprägt. Die katholischen Gemeinden sind in der Minderheit und eine Ökumene hat ihre Reibungspunkte. Vor allem in Bulgarien scheint man dem Papst eher skeptisch gegenüberzustehen. Ein großer gemeinsamer Auftritt mit den Orthodoxen, den Franziskus geplant hatte, wurde abgelehnt. In Sofia zeigte er sich davon heute aber unbeeindruckt. Serjan Govedarits berichtet.
Warnung vor massenhafter Abwanderung, Aufruf zu mehr Wohlwollen gegenüber Migranten, Einsatz für die Ökumene zwischen dem Vatikan und der orthodoxen Kirche. Diese Akzente hat Papst Franziskus zum Auftakt seines Bulgarien-Besuchs gesetzt. Kurz nach seiner Landung am Flughafen in Sofia wies Franziskus bei einer Rede vor bulgarischen Regierungsvertretern darauf hin, dass in den vergangenen Jahrzehnten fast 2 Millionen Bulgaren das Land verlassen hätten. Franziskus appellierte an die bulgarische Regierung, günstige Bedingungen zu schaffen, damit vor allem junge Menschen im Land bleiben. Außerdem rief er die Bulgaren dazu auf, Migranten wohlwollend zu begegnen. Nach einem Treffen mit Patriarch Neophit und der orthodoxen Kirchenführung des Landes sprach sich der Papst für mehr Ökumene aus. Die bulgarisch-orthodoxe Kirche hatte einen für morgen geplanten gemeinsamen Gottesdienst mit dem Papst jedoch bereits vor Wochen abgelehnt. Beim Besuch der Patriarchenkathedrale in Sofia war nur ein privates Gebet des Papstes vorgesehen. Auch der Patriarchalchor durfte nicht singen. Zur Heiligen Messe am Nachmittag kamen jedoch mehr als 7.000 Menschen ins Stadtzentrum, um den Papst zu begrüßen. Morgen wird Papst Franziskus ein Flüchtlingszentrum in Sofia besuchen. Anschließend fährt er ins Städtchen Rakowski, den einzigen Ort in Bulgarien mit katholischer Bevölkerungsmehrheit. Am Dienstag reist Franziskus dann weiter nach Nordmazedonien.
Heute vor 70 Jahren wurde der Europarat gegründet, und zwar von 10 nord- und westeuropäischen Staaten, die nach dem Ende von Nazi-Deutschland die Demokratie auf den Kontinent zurückbringen wollten und eine Art Gewissen Europas etablieren wollten. Zum Beispiel die Menschenrechtskonvention und der Gerichtshof für Menschenrechte gehen auf die Arbeit des Europarats zurück. Heute gehören der Organisation 47 Staaten an und es wird gestritten, derzeit besonders um Russland. Es gibt sogar Stimmen, die Russland aus dem Europarat ausschließen wollen. Aber das würde diese Institution nachhaltig verändern. Holger Beckmann.
Wenn der Europarat seinen 70. Geburtstag feiert, dann wird das überlagert von einem Konflikt, der diese Organisation seit 5 Jahren schon spaltet. Es geht um Russland und um die Ukraine. Zwischen beiden ist immer noch kein Frieden. Im Jahr 2014 wurde Russland im Europarat nach der Besetzung der bis dahin ukrainischen Krim am Schwarzen Meer das Stimmrecht entzogen. Der Vorwurf, Russland habe hier eindeutig gegen das Völkerrecht gehandelt. Moskau reagierte, mit Verzögerung zwar, aber trotzdem. Die Russen kappten 2017 ihren jährlichen finanziellen Beitrag zu der europäischen Organisation. Jetzt werde es Zeit, den Konflikt zu lösen. So sehen es viele Europaratsmitglieder, eine Sicht, die auch Bundesaußenminister Heiko Maas teilt.
Wir wollen eines verhindern, nämlich dass Russland aus dem Europarat ausscheidet. Das hätte nachteilige Konsequenzen für den Europarat in seiner Struktur, aber auch sicherlich in seiner Bedeutung, aber es hätte auch viele Nachteile für Menschen in Russland, die ihre Schutzinstanz, den Gerichtshof, verlieren würden.
Denn ohne den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, den der Europarat in den späten 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts selbst geschaffen hat und den er finanziert, ist der Europarat gar nicht mehr vorstellbar. Die Organisation wacht darüber, dass die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes umgesetzt werden, in allen Mitgliedsländern des Europarats. Bisher gehört Russland noch dazu. Und auch wenn es nach Thorbjørn Jagland geht, dem Generalsekretär des Europarates, muss das so bleiben.
Teil der Lösung ist oder sollte sein, dass die Russische Föderation für den Haushalt bezahlt. Und dann können wir uns selbstverständlich den Rechtsfragen zuwenden. Ich denke, eine Lösung sollte auf einem ganz simplen Prinzip basieren. Nämlich auf den gleichen Rechten und gleichen Pflichten für alle Delegationen.
Tatsache ist, ohne Russland würde der Europarat erheblich an Einfluss verlieren. Denn bisher nimmt er für sich in Anspruch, dass mit Ausnahme des Vatikan, Weißrusslands und des noch jungen Kosovo alle Staaten des Kontinents Mitglied sind. Wer sonst solle sich um die Menschenrechte in Europa kümmern, wenn nicht diese Organisation? Fragt deshalb die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic.
We are all aware of the fact that we live in a very dangerous time. We are somehow, I would say, at a crossroads when we talk about human rights.
Wir sind uns alle bewusst, dass wir in gefährlichen Zeiten leben, sagt sie. In gewisser Weise sei man bei den Menschenrechten an einer Weggabelung angekommen.
Too many countries are moving away from their obligations, from their commitments.
Zu viele Staaten, so Mijatovic, bewegten sich weg von ihren Zusagen und ihren Verpflichtungen. Und sie spreche von gefestigten Demokratien, aber auch von Staaten, die darum noch kämpften. Eine Anspielung auf die Situation etwa in Ungarn oder in Polen, wo Rechtsstaatsprinzipien und grundlegende Freiheitsrechte bei den jeweiligen Regierungen nicht mehr besonders hoch im Kurs stehen. Oder auf die Türkei. Nicht ohne Grund gehört der türkische Präsident Erdogan zu jenen Politikern, die den Europarat gern und scharf kritisieren. Als das Gremium 1949 gegründet wurde, sollte es dazu beitragen, Frieden, Stabilität und Demokratie auf dem von Nazi-Deutschland zerstörten Kontinent wiederherzustellen. Mit dem Fokus auf den Menschenrechten. Kritiker stellen die Notwendigkeit des Europarates allerdings zunehmend in Frage. Mit dem Argument, dass die Europäische Union ihn weitgehend überflüssig mache. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied, der sofort auffällt. Der Europarat hat 47 Mitgliedsländer, die EU nur 28, demnächst vielleicht sogar nur noch 27.
Rama der Zehnte, so heißt der neue König von Thailand. Ihn zu krönen dauert mehrere Tage lang. Heute wurde Rama der Zehnte mit Gold und Edelstein geschmückt durch Bangkok getragen. Der neue König ist 66 Jahre alt, gilt als sehr machtbewusst und lebte bisher hauptsächlich in Deutschland, in Bayern. Er hat 7 Kinder und kurz vor der Krönung hat er zum 4. Mal geheiratet. Lena Bodewein berichtet über die Zeremonien in Thailand.
Salutschüsse und Fanfaren, buddhistische Gesänge und Jubel begleiten den thailändischen König durch die dreitägigen Krönungsfeierlichkeiten. Mit der sogenannten Krone des Sieges auf dem Kopf, mit 7 Kilo Gold und Edelsteinen in Form eines mehrstöckigen Kegels, so sitzt er auf dem Thron. Rama der Zehnte. Das ist der Königsname von Mahavajiralongkorn und er erlässt seinen ersten königlichen Befehl.
Ich fordere alle hier und im thailändischen Volke auf, in Entschlossenheit zusammenzuarbeiten. Jeder nach Stand und Fähigkeiten, mit dem Wohlstand des Landes und dem Glück des Volkes als große Ziele.
Auch sein Vater, König Bhumibol, hatte vor knapp 70 Jahren bei seiner Krönung Ähnliches verkündet und sich daran gehalten. Seine Projekte, um die Landwirtschaft zu fördern, Wasser zu gewinnen und die Lage der Landbevölkerung zu verbessern, haben ihm über die 7 Jahrzehnte seiner Regentschaft einen Platz im Herzen der Thailänder gebracht. Daran muss sich Rama X. orientieren. Ein neuer Anfang ist ein Segen, sagt dieser Schaulustige. Ich möchte den König unterstützen. Seit 2,5 Jahren ist Mahava Jiralongkorn im Amt. Bisher hat er sich, wie auch vorher schon, hauptsächlich in seiner Villa am Starnberger See aufgehalten. Dennoch hat er sich entschlossen präsentiert. Die neue Verfassung hat er so überarbeitet, dass er keinen Vertreter mehr benötigt, wenn er im Ausland weilt. Und er hat das königliche Vermögen, geschätzt auf zwischen 30 und 60 Milliarden Euro, auf sich konzentriert. Außerdem hat er seiner Schwester verboten, politisch aktiv zu sein. Das Königshaus müsse darüber stehen. Er selbst ist jetzt Gottkönig, so will es der brahmanische Brauch. Und nun ist er auch offiziell Schutzherr des Buddhismus in Thailand.
Da ich den Thron geerbt habe, widme ich mich dem Buddha, dem Dharma und dem obersten Rat. Ich will den Buddhismus rechtmäßig und dauerhaft schützen.
So verkündete Rama X. es im Tempel des Jade-Buddhas, einem der wichtigsten Heiligtümer Thailands. Für die Thais ist der Gottkönig gerade in Zeiten politischer Unruhe eine wichtige Figur. Nach 5 Jahren Militärdiktatur gab es Ende März Wahlen. Seitdem befindet sich das Land in einem Patt zwischen Junta und Demokratiebewegung. Zunächst gehen die Feierlichkeiten weiter. Prunk, Gold und Glanz präsentiert der König bei einer großen Prozession durch die Stadt, von Tempel zu Tempel, mit Hunderttausenden Schaulustigen. Lang lebe der König.
Und damit zum Sport im Echo des Tages. Konstantin Kleine ist bei mir im Studio. In der Fußball-Bundesliga scheint der Meisterschaftskampf ja seit gestern entschieden. 4 Punkte Vorsprung hat der FC Bayern auf die Dortmunder bei noch 2 zu absolvierenden Partien. Andere Entscheidungen stehen allerdings noch aus, beispielsweise im Abstiegskampf. Wen kann es denn nach dem 32. Spieltag jetzt noch erwischen?
Also den FC Schalke 04 jedenfalls nicht mehr. Der aktuelle Vizemeister hat heute vor 60.000 Fans in der Arena 0:0 gegen Augsburg gespielt und hält somit die Klasse. Eine schlimme Spielzeit aus Sicht der Schalker endet also nicht mit dem Allerschlimmsten. Auch deswegen zeigt sich S04-Trainer Huub Stevens erleichtert.
Ich bin froh, dass es abgehakt ist, aber an der anderen Seite braucht mich keine zu gratulieren, weil die ganze Saison ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben auf Schalke. Und von daher ist es eine enttäuschende Saison.
Schalke bleibt also einen Platz hinter den Augsburgern auf Rang 15. Darum haben wir 2 Spieltage vor Schluss nun ein Dreierduell zwischen Stuttgart, Nürnberg und Hannover im Abstiegskampf. Stuttgart hat da die beste Ausgangsposition. Die Schwaben belegen den Relegationsplatz und haben 5 Zähler Vorsprung auf Nürnberg. Der VfB könnte also den Abstieg der Klubberer und auch den des tabellenletzten Hannover mit einem Sieg am kommenden Samstag gegen Wolfsburg besiegeln. Außerdem hat Fortuna Düsseldorf heute einen Punkt beim SC Freiburg geholt. Das Spiel endete durch Tore von Grifo und Kovignacki 1:1. Gerade läuft die Begegnung Leverkusen gegen Frankfurt. Da braucht die Bayer 11 unbedingt einen Sieg, um noch ein Wörtchen in Sachen Champions League mitzureden. Danach sieht es auch aus und dieser Spielstand ist nicht erfunden. Leverkusen führt zur Halbzeit gegen Frankfurt mit 6:1.
In der 2. Bundesliga hätte Duisburg heute schon als Absteiger feststehen können. Wieso konnten die Zebras der Liga 3 zumindest heute entgehen?
Ja, weil Duisburg heute eher glücklich als verdient mit 2:0 bei Holstein Kiel gewonnen hat. Der MSV macht zwar 2 Tore, profitiert aber vor allem in der Defensive von der Kieler Abschlussschwäche. Zebra-Kapitän Moritz Stoppelkamp ist das jedoch egal.
Hätten wir nicht gewonnen, wäre vorbei gewesen. Und so haben wir die kleine Chance noch gewahrt und müssen jetzt wieder eine Woche voll konzentriert arbeiten und weiter an das Wunder glauben.
Die Kieler hingegen verlieren also ihr Heimspiel, stehen auf Platz 7 und verabschieden sich somit endgültig aus den Aufstiegsrängen. Aus dem Aufstiegsrennen, so rum. Weil auch Darmstadt den Tabellendritten Union Berlin 2:1 schlägt, ist der 1. FC Köln quasi vor dem Fernseher aufgestiegen. Die Kölner komplettieren morgen Abend in Fürth den drittletzten Spieltag und stehen jetzt 6 Punkte und viele, viele Tore vor einem Nicht-Aufstiegsplatz an der Tabellenspitze. Auch für den SC Paderborn ist das Ergebnis aus Darmstadt Gold wert. Der SCP bleibt somit Zweiter. Außerdem hält Aue mit einem 3:1 Erfolg über Regensburg die Klasse.
Dankeschön, Konstantin Kleine. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.